Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Lessons to Grow, dem Podcast und dem Kanal für Wachstum, Leadership und Erfolg. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, einen ganz besonderen Experten zum Thema digitale Transformation und Innovation. Und wer das ist, das erfahrt ihr sofort nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen nochmal. Ich sitze hier mit dem Stefan Diefenbacher. Der Stefan und ich, wir kennen uns von unserer gemeinsamen Business School, der Henley Business School in UK, und sind dort seit vielen, vielen Jahren als Alumni freundschaftlich verbunden, haben auch schon die eine oder andere Sache miteinander gemacht. Und wir sprechen heute über das Thema Innovation und digitale Transformation, insbesondere im Zusammenhang mit Wachstum. Herzlich willkommen, lieber Stefan.
Hi, Armin, schön hier zu sein.
Freut mich auch. Stefan, willst du vielleicht am Anfang ein bisschen was zu dir, deiner Person, deinem Werdegang und deinen Themen erzählen?
Sehr gerne, ja. Also Stefan Diefenbacher, mit ganz Leben lang Innovation, Digital Transformation gemacht. Das hat begonnen mit einem Startup noch vor dem Jahr 2000, wo wir dann auch einen Teil-Exit geschafft haben, tatsächlich an einen, ja, bekannten Konzern, der die alle kennt. Und war dann jahrelang in den großen, nach einer weiteren unternehmerischen Erfahrung, habe ich einfach wissen wollen, hey, wie machen denn das die Großen? Ich habe wirklich im Internet gesucht, wo ist denn das weltgrößte Projekt? Das war damals in Saudi-Arabien, der Aufbau der zweiten Telco. Da haben die Saudis irgendwie über 400 Milliarden hingeworfen, um eine zweite Telco des Landes aufzubauen. Das war sehr, sehr spannend. Dann bei den großen Unternehmensberatungen, bei IBM, bei Sapient, bei Boston Consulting. Und bin jetzt seit über 10 Jahren selbstständig in einer Boutique-Beratung mit dem Namen Digital Leadership, wo wir Großkonzerne dabei begleiten bei Innovation, digitale Transformation. Und habe im Laufe der Jahre, glaube ich, alles gemacht, ja, was man so kennt, ja? Wie Vodafone Handys verkauft und BMW seine Autos präsentiert und Amazon Music funktioniert, sind alle Themen, die ich begleitet oder geleitet habe im Laufe der Jahre.
Das
Was
ist schön.
dazu vielleicht noch bekannt geworden ist, ist, dass ich ein Buch geschrieben habe mit dem Thema How to Create Innovation, was ja in mehreren Sprachen auch publiziert ist.
Ja, sehr, sehr schön, sehr spannend. Das Startup damals, wo du den Teil-Exit gemacht hast, was hatte das für ein Thema?
Wir haben damals versucht, so etwas Ähnliches wie Yahoo zu bauen, aber was lokal ist. Ja? Das heißt, dass man es schafft, das Internet eben lokaler zu machen, was ein sehr spannendes Ansatz war, oder? Weil ich dadurch auch den Werbemarkt und das Einnahmenmodell, das Revenue Model komplett verändern kann. Ja? Im Moment gehen ja, und nach wie vor ist es ja ein Riesenproblem, dass lokale Unternehmen kaum die Möglichkeit haben, sinnvoll zu werben im Internet, weil der Streuverlust zu hoch ist. Ja, wenn ich als lokaler, sagen wir BMW-Händler, als Kino oder was auch immer, als lokales Business auf Google eine Anzeige setze, ja, dann treffe ich ja die meisten nicht, weil die eben nicht bei mir in der Stadt wohnen. Ja, und das wollten wir verändern, indem das Internet plötzlich lokal wird und sich fokussiert auf meine Stadt, auf meine direkte Umgebung. Und so ein Konzept fehlt eigentlich heute immer noch. Ich frage mich mal, wann man das denn mal rausbringt, dass es so eine Art lokales Internet gibt für meine Stadt oder was sich eben stark lokal fokussiert. Ja,
Es gibt ja meinestadt.de. Wie siehst du das Portal?
die haben es sehr gut geraten. Die gehören ja zu dem Microsoft-Verbund, der einen Teil unserer Technologie damals gekauft hatte. Die haben das aus meiner Sicht nicht richtig gemacht. Also sie haben ihr Konzept nicht gelandet. Das blieb auch so ein Versuch in Deutschland, der nicht international geworden ist und ist so ein, naja, war nur so ein halber Punkt. Heute kennt die ja eigentlich fast niemand mehr. Ja? Nur noch so
Schade.
Dinosaurier wie wir beide.
Wie wir beide, ja. Naja, gut, du bist ja noch einen guten Ticken jünger als ich. Also vor dem Hintergrund darfst du dich gar nicht beschweren. Aber egal. Ja, sehr, sehr gut. Was ist denn dann so die Ausgangssituation, wenn du als Innovationsexperte, internationaler Innovationsexperte, auch mit deiner Erfahrung, wenn du gerufen wirst, in welchen Situationen wird deine Hilfe angefragt?
Ich glaube, der gemeinsame Nenner ist das Unternehmen, was stark anders machen wollen. Ja, das heißt, ich komme nicht dazu, wenn es darum geht, inkrementell was zu verändern, sondern die Unternehmen wollen sich dann transformieren oder gar radikale Innovationen machen. Also Innovation ist auch radikal in ihrer Natur. Wir tun immer so, wie wenn Innovation eine Verbesserung sei, das ist sie aber gar nicht. Innovation ist qua Definition radikal und Transformation ist ein Schritt weniger, aber Transformation ist immer noch eine starke, substanzielle Veränderung von einem Teil wenigstens des Geschäftsmodells. Mhm. In aller Regel geht es dann darum, komplett neue Geschäftsmodelle aufzubauen, komplett neue Produkte oder Service zu lancieren oder existierende Geschäftsmodelle und Produkte ziemlich stark zu verändern. Geht es immer um digitale Themen, oder? Wie kann ich dafür sorgen, dass mehr Handys da draußen verkauft werden, dass an meine Bank ganz anders betrachtet wird, die Bank andere Dienstleistungen darstellt, neue Angebote in den Markt treibt. Das sind so Themen, die typischerweise dann aufkommen.
Gilt diese, also man hat ja, also ich habe mal gelernt, oder ich habe das mal so in vier Dimensionen der Innovation gelernt, dass man einerseits Produktinnovation natürlich macht, ne? Prozessinnovationen bis zu Positionierungsinnovation, das heißt also, man macht dasselbe eigentlich im anderen Markt oder auch komplette Paradigmeninnovationen, ne? für dein Unternehmen. Deckst du da alles ab, kann man sagen?
Im Wesentlichen schon. Für mich ist das irgendwie ein Baukoffer und im Idealfall, ja, und es gibt ja noch ein Geschäftsmodell-Innovation, also wo ich tief verändere, wie das Unternehmen in seinem Kern funktioniert. Im Idealfall innoviert man nicht nur entlang von einer Achse, sondern bedient sich immer mehrere. Die Frage ist ja, wie baue ich denn Competitive Advantage? Ja? Schaffe einen großen Wettbewerbsvorteil und unter Umständen das auch, was man einen Unfair Advantage nennt, also einen Wettbewerbsvorteil, der nicht einfach kopiert werden kann. Und je mehr Hürden ich einbaue, je stärker ich innoviere entlang mehrere der Achsen, die du gerade auch genannt hast, Produkt, Service, Prozess, Marketing, Business, Technologie, I don't know, gibt ja unterschiedliche Formen, desto größer wird der Unterschied, den ich am Schluss machen kann, desto schwerer ist es kopierbar, desto einzigartiger bin ich. Das heißt, eigentlich ist es sogar die Absicht, dass ich mich des gesamten Arsenals möglichst umfangreich bediene, um möglichst weit zu springen. Ja, das passiert nicht immer, aber eigentlich sollte das ein Ziel sein, dass ich mir auch überlege, hey, wo kann ich eigentlich den größten Unterschied machen? Wo ist denn der Hebel? Dementsprechend starten oft solche Analysen, hey, was kann ich denn insgesamt verändern an meinem Produktgeschäftsmodell im Marketing, um am Schluss die Geschäftsziele zu erreichen, die ich mir denn vorgenommen habe. Man darf nicht vergessen, es geht am Schluss, es ist ein sehr hartes Business, es geht darum, dass man Zahlen schreibt. Und dann ist die Frage, wie komme ich dort am einfachsten hin?
Du sagst es ja eben, also dass du arbeitest mit großen Konzernen, da komme ich gleich auch nochmal dazu. Der Beweggrund ist, dass man etwas radikal anders machen will. Also das ist ja, da bist du ja auch der Spezialist dafür. Also nicht für die Evolution, sondern für die Revolution, für das Disruptive. Habe ich eigentlich zwei Fragen. Eine Frage ist, warum will man etwas disruptiv anders machen? Was ist der Beweggrund dahinter und welche Voraussetzungen müssen da auch gegeben sein? Denn theoretisch kann ich natürlich auch sagen, läuft alles, ich mache hier meinen kontinuierlichen Verbesserungsprozess und funktioniert. Also da ist ja noch irgendwas, noch eine Stufe davor, ein Denkprozess. Wie ist der zu verorten?
Veränderung geschieht immer dann, ist immer technologiegetrieben. In der gesamten Geschichte der Menschheit. Irgendwann haben wir das Feuer erfunden, ja, damit
auch Technik,
dann irgendwann, ja, die auch Axt und dann Eisen
und das Rad.
Dann im Kriegsprozess, wie wir Krieg geführt haben, war ja eine ständige Entwicklung von ursprünglich sehr einfachen Lanzen, Schwertern, Schilden, was auch immer, bis zu Katapulten, bis zu und so weiter. Das ist immer technologiegetrieben worden und dann ist die Frage, wie schnell ist es denn adaptiert worden? Und heute erleben wir zwei große Veränderungen. Das erste ist die Anzahl und Tiefe von technologischer Veränderung, die sich fundamental verändert hat. Ja? noch vor 100 Jahren waren unsere Großeltern sehr wahrscheinlich alle Bauern, ja, mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Bis 1850 war das so. Heute ist das nicht mehr so. Und das Zweite ist die Geschwindigkeit, wie sehr sich, wie schnell man Technologien adaptiert. Ja, also bis ChatGPT, glaube ich, die 100 Millionen Marke, also 100 Millionen Benutzer hatte, sind gerade mal noch 2 Monate vergangen. Ja. Das verändert Industrien hoch und runter, und zwar so ziemlich alle Industrien, ja, ohne Ausnahme. Und deswegen müssen sich Unternehmen heute auf einen neuen Stand einrichten, dass es sowas wie Stabilität nicht mehr gibt. Ja. Früher musste man sich, deswegen haben früher Unternehmen so lange auch stabil funktionieren können. Wenn man sich die größten Börsenindizes der Welt anschaut, dann haben Unternehmen dort im Durchschnitt vor 100 Jahren, waren dort fast 100 Jahre gelistet. Wenn du einmal im S&P warst, einmal im DAX, dann konntest du dich darauf einrichten, dass fürs nächste Jahrhundert, wenn du sauber deine Arbeit gemacht hast, im Wesentlichen. Hm. Diese Zahl, jetzt sind wir von 100 auf gerade 10, 15 Jahre zurückgekommen. Warum? Weil durch diesen technologiegetriebenen Wandel und die schnelle Adoption von neuen Technologien das Rad so schnell dreht, dass die Konzerne eben nicht mehr automatisch gesetzt sind. Ja, und das sagt zum Beispiel auch Amazon als eines der weltgrößten Unternehmen dazwischen. Das sagt ja auch der Jeff Bezos immer wieder, naja, sie werden auch nicht unendlich lange dort sein, wo sie sind. Ich glaube, die Aktionäre haben sich verstanden, nicht gehört, aber das ist das, was heute passiert. Und deswegen müssen Unternehmen heute bereit sein, sich zu verändern, sich radikal zu verändern und das auch häufig zu tun. Die Veränderung selbst ist die Kernkompetenz eines Unternehmens geworden, um das provozierend zu formulieren.
Ja, und das muss ich allerdings erkennen. Ne? Und dann muss praktisch die Triebfeder muss von einem selbst kommen, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Du musst also sagen, okay, das ist so, wie du es gerade beschrieben hast, und ich, wenn ich nicht disruptiv was verändere, dann reicht das einfach nicht. Ne? Das ist das, und wenn ich es nicht erkenne, dann werde ich wahrscheinlich auf kurz oder lang ohne disruptive Innovation verschwinden, wenn ich das richtig verstehe. Also allein Evolution reicht nicht.
Kann jedes Unternehmen, es gibt 3 Arten und Weisen, wie ich mich verändern kann. Das erste ist, ich execute und verändere mich inkrementell. Das zweite ist die Transformation, wo ich einen Step Change mache von einem wesentlichen Teil meines Geschäftsmodells. Und das dritte ist radikale Veränderung. Jetzt, wann brauche ich was? Genau. Wenn es mir gut geht und in meinem Kernmarkt ich große Wachstumschancen weiterhin sehe, ich dort mit 2-stelligen Prozentteilen und hohen Profiten, wie sagt man, hoher wirtschaftlicher Effizienz wachsen kann, dann muss ich mich nicht verändern. Gibt ja keinen Grund, das zu tun. Ne? Dann scheint ja alles gut zu laufen. Dann gehe ich einfach weiter, wo ich gerade bin. Wenn das allerdings so ist, dass meine Margen typischerweise sinken, dass Wettbewerber in den Markt kommen, dass meine Produkte nicht mehr so differenziert sind, dann reicht inkrementelle Veränderung nicht mehr. Dann muss ich transformieren, dann muss ich vielleicht sogar Innovation machen. Innovationen sind alle spätestens dann, also radikale Innovationen sind spätestens dann gefragt, wenn sich mein Markt fundamental verändert, ich durch Technologie disruptiert werde. Und damit hat jedes Unternehmen ein sehr einfaches Werkzeug, mit dem es bestimmen kann, hey, reicht inkrementell weiter noch oder muss ich transformieren oder muss ich sogar radikal innovieren?
Komme ich zum sehr, sehr Punkt, der mich jetzt persönlich ganz stark interessiert. Wie würdest du das in einer Turnaround-Situation sehen? In einer Turnaround-Situation ist es ja so, dass das Unternehmen bereits ein Stück zu weit gegangen ist in seinem Innovationsmangel, sage ich jetzt mal. Die Produkte sind veraltet. Es gibt zwar noch die eine oder andere Cash-Cow, die wahrscheinlich noch 100 Jahre läuft. Das gibt's auch ab und an. Aber die große Mehrzahl des Portfolios hat den Zenit überschritten, ist sozusagen im Ausphasen. Technologisch hinterher zum Beispiel kann sein, der Technologie hat mich überholt. Jetzt muss ich einen Turnaround machen. Das heißt also, ich muss schauen, dass das Unternehmen überlebt, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also die Bottomline muss einfach wieder in die Richtung rote, schwarze Null. Wie siehst du in diesem Kontext oder wie würdest du, so jetzt kann ich aber auch nicht aufhören, innovativ zu sein. Das ist ja, dann falle ich ja noch mehr zurück. Wie würdest du das angehen, so eine Challenge?
Das ist typischerweise, was die großen Unternehmen machen, ist Kosten sparen. Und das ist ja auch richtig eine Turnaround-Situation. Ich muss ja irgendwie, wie du richtig gesagt hast, muss ich wieder wenigstens auf eine schwarze Null kommen. Das heißt, es
Stop the
muss eine
bleeding, ja?
Rostkur her. Ja?
Rostkur.
Anders wird es nicht funktionieren. Und das heißt, ich muss mir überlegen, wie ich mein Geschäft, was meine Kernkompetenzen eigentlich sind, ja? Mich auf die fokussieren und mein Produktportfolio und Serviceportfolio in aller Regel hart einschränken. Ja? Sehr schönes Beispiel, was wir, glaube ich, alle kennen, ist Apple, als Steve Jobs wieder zurückgekommen ist. Der hat von
Ja,
30,
schöne
40
die Matrix,
Produkten,
ne?
die Apple gemacht hat, hat er das Portfolio eingekürzt auf 4 Produkte, um sich
Genau.
hart zu fokussieren, hat danach den iMac rausgebracht und so.
Genau.
Und
Das war
sowas
diese
in der
schöne
Art
Matrix,
ist.
ne? Mit Business und Private und Desktop und Laptop, ne?
Genau. Und das heißt, es braucht dann eine sehr harte Rostkur, weil ein bisschen Kosten weitersparen ist eigentlich der sichere Weg in den Tod. Ja? Ich muss radikal Kosten einsparen, sodass ich wieder irgendwo Kraft finde, zu investieren, weiterzukommen. Ne? Weil nur durch Cost-Cutting werde ich nie die Zukunft eines Unternehmens bauen. Ich muss immer noch in Innovation, in Transformation, um attraktiver zu werden. Wenn ich mich langsamer verändere wie der Markt, dann ist das der sichere Weg in den Tod. Das heißt, ich muss die Kraft kommen, mich schneller wieder wie der Markt verändern zu können, erst recht, wenn ich hinterherhinke. Das wird nur aus Kombination von Rostkur, die Hälfte des Unternehmens wegkürzen beispielsweise, die Hälfte der Produktpalette aussortieren, die Hälfte Menschen aussortieren, mich auf das fokussieren, was noch funktioniert und dort
Genau.
dann investieren, sodass ich differenziert wieder bin und wieder schaffe, Marktanteile und Profite zu gewinnen. Ja.
Würdest du dann sagen, in der speziellen Situation trotzdem auf disruptive Innovationsinitiative nicht verzichten? Ich denke jetzt an Folgendes. Disruptive Innovation ist laut deiner Auffassung und laut deiner Erfahrung sicherlich auch ein unabdingbarer Faktor, wenn ich wirklich aufs nächste Level will. Auf der anderen Seite ist sie natürlich auch sehr, 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 sehr viel schwieriger umzusetzen als eine Weiterentwicklung, sage ich jetzt mal, eine Verbesserung, was du ja gar nicht als Innovation siehst. So, jetzt dauern natürlich solche disruptiven Innovationen in der Regel sehr, sehr viel länger, bis sie verfangen im Markt, beziehungsweise die Innovation geht ja sehr, sehr oft, weil sie ja disruptiv ist, ne? Also Steve Jobs hat ja immer gesagt, wenn ich meine Kunden fragen würde, ne, was wir machen sollen, dann wo käme, oder Henry Ford hat mal gesagt, wenn ich die Leute gefragt hätte, hätten die gesagt, wir brauchen schnellere Pferde oder sowas, ne? Wie kriege ich da, wie kriege ich diesen Spagat hin, Stefan, aus deiner Sicht?
Zunächst mal das, was sich immer wieder beobachten lässt und ich auch tausendmal gesehen habe, ist, es gibt Unternehmen, die wollen sich verändern. Wenn du dich verändern willst, dann wirst du erfolgreich sein. Und die meisten wollen sich aber nicht verändern. Wenn du dich nicht verändern willst, dann, sondern dich verändern musst, du wirst gezwungen von außen, dann wirst du es meistens auch nicht schaffen, weil du den Mut wahrscheinlich nicht aufbringst, radikale Schritte zu gehen von der angesprochenen Rostkur bis zur härtere Veränderungen durchzuführen, oder? Und das kann ich jedes Mal beobachten, oder? Und wir erinnern uns vielleicht noch an Neckermann,
Neckermann,
wollten
ja.
sich halt nicht, ja, wollten sich nicht verändern. Ich war tatsächlich noch in einem Unternehmen, die hatten auch dort kurz vor dem Tod noch keinen Bock, nicht die Lust, sich das Kataloggeschäft in Frage zu stellen. Und wenn du dann halt nicht bereit bist, radikale Schritte zu gehen, dann endest du halt irgendwann. Und irgendwann hat dann, kannst du auch nicht mehr weitere Kosten daraus pressen. Ne?
Ja,
Jetzt
genau.
kann ich disruptive Innovationen wirklich angehen mit dem Rücken zur Wand? Wahrscheinlich nicht, weil in der Tat sie scheitern zu einem gewissen, also selbst wenn man es gut macht und die Regeln der Kunst gut befolgt, dann haben sie eklatante Risiken. Achtung, dauern sie zwangsläufig lange? Nicht unbedingt. Das ist, glaube ich, ein großes Missverständnis. Dank Technologie, dank digitalen Technologien können wir eine Veränderung oder eine radikale Innovation innerhalb von Monaten aller Regel durchführen, jedenfalls unter einem Jahr. Mit der Marktmacht eines großen Unternehmens, ja, und dieser existierenden Kundenbasis, an die sie dann Sachen veräußern lassen, ja, gehen Sachen sehr schnell. Das sehen wir auch, wie schnell ChatGPT gewachsen ist, wie schnell Amazon Music, in dem ich irgendwann beteiligt war, wie das gewachsen ist. Das hat ja nicht Jahre gedauert, um dann zu wachsen. Nee, es ist gebaut worden, man hat es gegeben, die existierende Kundschaft hat es vielleicht reingebundelt in irgendwas. Und prompt, das ist ja die Power, die große Unternehmen haben. Wenn du eine signifikante Kundschaft hast und was Neues rausbringt, hast du unter Umständen relativ schnell Zehntausende oder Millionen von Kunden, je nachdem, was deine Größenordnung ist. Das heißt, es dauert nicht zwangsläufig länger, es hat ein höheres Risiko. Und derzeit dann, wenn ich gerade durch die Roskur durch bin, mit dann Innovationsportfolio aufzubauen, fehlt mir wahrscheinlich die Kraft. Das heißt, ich muss auf Transformationen setzen, um am Schluss meine Wettbewerbsfähigkeit und Differenzierung zu stärken. Und die finden, dass ich meine Produkt- und Servicelandschaft stärke in 90% der Fälle.
Teile ich persönlich zu 100% diese Auffassung, Stefan. Danke für diese Antwort. Nicht weil sie meinen Standpunkt bestätigt. Das wäre ja Unsinn. Aber aus der Erfahrung, aus schmerzlicher Erfahrung sehe ich es, weiß ich, dass es aus meiner Sicht so ist. Und deswegen wollte ich von dir als Experten da auch nochmal eine Rückmeldung haben. Ich hatte dir ja eben im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, ich habe mich auch mit dem Thema Innovation und auch Unternehmertum ziemlich stark beschäftigt. Ich habe vor 15 Jahren nochmal so einen Master in Entrepreneurship und Business Creation, Innovation and Business Creation, so heißt der, an der TU München gemacht. Ganz, ganz spannend, wollte da einfach mal wieder ein bisschen was für meinen Kopf tun, nach 15 Jahren nix sozusagen. Und damals war so, weißt du, da kam so Crowdsourcing auf, ja, für Innovationen. Dann war ganz, ganz spannend solche Dinge wie mehr so im Prozessbereich Mass Customization, ja, also dass du einerseits, weißt du, Stichwort immer, kaufst dir einen Adidas-Schuh, aber die Streifen sind schwarz, rot, gold und nicht nur schwarz oder was auch immer. Ne? Das war damals so der Hot Shit, wie man so sagt. Was ist denn heute aus deiner Sicht so der Hot Shit beim Thema Innovation beziehungsweise vielleicht auch digitale Transformation?
Ja, der hottest Shit and the newest kid on the block ist ja definitiv Artificial Intelligence. Jetzt die Agent-Welle, die auf uns hereinbrechen wird und so weiter. Das wird auch bahnbrechend sein, das haben wir alle erlebt, das wird uns weiter beschäftigen. Ja. Am Schluss ist die große Frage, und da bin ich sehr gespannt, wie viel kommt tatsächlich unten an? Wir hatten in den letzten paar Jahren ja auch tatsächlich einige große Wellen. Ne? Wir hatten die Cryptocurrencies, wir hatten Blockchain, was mit da dran hing, wir hatten Big Data und Data Lakes. Wir hatten das riesige Thema Personalisierung. Und Mass Customization gibt es ja immer noch. Und irgendwie haben wir von vielen von diesen Themen, auch die letzten Themen, die ich so genannt hatte, ist doch am Schluss verblüffend wenig fast unten angekommen.
Meinst du auch so Data Lakes und sowas? Habe ich eigentlich das Gefühl, das ist mehr so schon so eine Art Normalität geworden und man nimmt es nicht mehr so richtig wahr. Oder wie siehst du das?
Ich sehe es nicht so sehr, dass das viel gebracht hat. Also ich glaube nicht, das ist jetzt nicht so, dass es durchschlagend verändert hat. Und ich glaube, die Analyse-Tools sind nicht so gut. Und vor allem, das ist das Problem bei jeder neuen Technologie, egal ob Data Lakes oder AI, was wir jetzt haben. Yeah. Wo soll ich denn diese Technologie einsetzen, dass sie wirklich einen fundamentalen Unterschied macht? Und ein Beispiel zu nennen, ich hatte letztes Jahr den ersten Hackathon, AI-Hackathon von Microsoft und OpenAI weltweit mitgeleitet. Da waren 17 Strategic Accounts der Microsoft mit dabei. Ja, kann man sich ja überlegen, wer das ist, die großen Namen weltweit.
Das Who is Who sozusagen, ne?
Sozusagen. Und die Unternehmen haben nicht damit gestruggelt, hatten keine Schwierigkeiten damit, faszinierende technologische Use Cases zu identifizieren. Sie hatten Schwierigkeiten herauszufinden, wo in meinem Geschäftsmodell muss ich das denn anbringen, dass ich denn wirklich eine positive, durchschlagende Veränderung bringe. Ja? Weil auch hier, wenn ich dann damit ein bisschen Kosten spare, egal ob das dann 2 oder 200 Mitarbeiter sind im Großkonzern, das ist immer nett. Aber mit Kosten sparen habe ich noch nie den Wettbewerb überholt. Kosten sparen ist am Schluss, hat keine strategische Relevanz, wenn man das jetzt mal hart formuliert. Das heißt, ich muss andere Themen finden. Und wo es immer darum geht, aus meiner Sicht, wenn ich auf Emerging Technologies oder auf Innovationsmöglichkeiten schaue, und die sind in aller Regel immer durch Technologie mitgetrieben, muss ich mir überlegen, wo differenziert sich mein Unternehmen denn heute damit? Und das sind typischerweise nur 2-5% aller Capabilities und Prozesse, die ich so habe. Mit denen differenziere ich mich. Dann muss ich mir überlegen, hey, kann ich diese weiter stärken? Und dort muss das Geld eigentlich hinfließen. Und das ist eigentlich der Nummer 1 Fehler, der systematisch nicht gemacht wird. Und das Schockierende, vielleicht die Antithese dazu. 80% der Capabilities und Prozessen im Unternehmen sind noch nicht einmal industriespezifisch. Wie wir beide, Armin, und ich und eure Unternehmen da draußen auch, wie ihr Vertrieb macht, ja, wie ihr Marketing macht, wie ihr IT macht, selbst wie ihr Produktion macht und ganz sicher, wie ihr HR macht, ist noch nicht mal industriespezifisch in aller Regel. Ja. Das heißt, dort rein zu investieren und mit Artificial Intelligence reinzubrechen oder Data Lakes oder whatever, wird in aller Regel nur dazu führen, dass ich Kosten einspare. Es wird aber nicht dazu dienen, mein Unternehmen strategisch voranzubringen. Das heißt, die Analyse, die ich jedem ans Herz legen möchte, ist, sich mal wirklich zu überlegen, was ist denn das Wenige, mit dem ich mich wirklich differenziere und wie kann ich das stärken und dort Technologie anbringen. Das ist der Fehler, der systematisch gemacht wird. Jetzt bin ich gespannt auf diese Welle von Innovation mit AI, ob wir es tatsächlich schaffen, einen Unterschied zu machen, ne? Die meisten Unternehmen strugglen mal wieder auch genau mit dieser Frage.
Wenn ich das richtig verstehe, sagst du, die Innovation, der Quantensprung, die Disruption muss in den Kernprozessen, im Kernbusiness passieren. Wenn ich es, sei mal, in den Unterstützungsprozessen, wie du gesagt hast, HR und so weiter, komme ich am Ende zu Kostenspareffekten, die sicherlich auch gut sind, ne? Weil Gemeinkosten schlank zu halten ist natürlich etwas Gutes, hat mit Innovation jetzt nicht so direkt was zu tun, zumindest nicht in dem Sinne, wie du es propagierst. Verstehe ich das so richtig? Also dahin gehen, wo man wirklich den Unterschied machen kann im Markt.
Genau, das sind sicher die Kernprozesse, aber nochmal enger von den Kernprozessen. Mit was differenziere ich mich denn wirklich? Weil es geht eigentlich immer, die Frage ist ganz einfach, mit wie kann ich die Differenzierung stärken? Wenn ich die nicht gestärkt habe, dann war das Projekt vermutlich für die Katz, auf gut Deutsch.
Ja, genau.
Wenn wir uns überlegen, mit was differenziert sich denn ein Apple, um das Beispiel jetzt nochmal zu benutzen? Naja, vielleicht differenzieren sich durch Customer Experience. Wenn ich dort in Artificial Intelligence, wenn ich dort mit künstlicher Intelligenz die Customer Experience verändern kann, dann bringt es mir was. Bringt es in der Fertigung was? Naja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kann ich da ein bisschen Kosten sparen. Im HR-Bereich kann ich vielleicht ein bisschen Kosten sparen. Also ist mir wirklich so ein, jetzt die Frage, was ist denn dein Unternehmen? Ja, und was ist wirklich die Differenzierung? Das in aller Regel 1, 2, 3, 4, 5%. Mehr sind es nicht. Das ist ein Bruchteil der Kernprozesse daher.
Sehr absolut super spannend. Erinnert mich so ein bisschen an die Value Disciplines. Ich weiß nicht, vor, ist aber auch jetzt schon 30 Jahre her fast. Da haben so zwei, gab es so eine Strategieberatung, die CSC Index. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Also die waren im englischsprachigen Raum sehr, sehr präsent, in Deutschland nicht so. Da gab es so zwei Typis, da haben wir ein super Buch geschrieben, das ging über die Value Disciplines, ne? Und wo kannst du eigentlich die Differenzierung machen? Oder das, die haben im Prinzip gesagt, wo musst du, du musst einen Fokus setzen irgendwie, ne? Und die haben drei definiert. Das erste war Operational Excellence. Das heißt also, bist in deinen Prozessen so gut, aber total standardisiert, ja, dass du einfach hochprofitabel agieren kannst. Beispiel, immer das Standardbeispiel weltweit. McDonald's, ne? Operationally excellent. Ne? Zweite war das eigentliche Produkt. Da würde ich jetzt auch dein Apple-Beispiel mit reinfassen, weil die Customer Experience passiert ja mit dem Produkt. Und das dritte war Customer Intimacy. Ja, also wie nah und wie individuell bin ich denn an meinem Kunden dran? Und ich denke, das sind so die drei Value-Disziplinen, die das Kernbusiness ja betreffen und wo ich dann auch den Unterschied mit disruptiver Innovation machen kann. Oder?
Genau. Also ich halte das heute immer noch für höchst relevant, diese Value Disciplines, weil also die These war auch, und vielleicht muss man das mit einem Satz noch ergänzen, die These war, dass ein Unternehmen nur ein Thema spielen kann und zwar zwei Gründen. Das erste ist, du kannst nicht Also aus Kostensicht. Du kannst nicht der Billigste, der Beste und der Schnellste sein gleichzeitig. Das genau. geht einfach nicht. Du kannst genau. entweder der Beste sein, das ist okay, dann bist du das iPhone. Du kannst der Effizienteste sein, dann bist du McDonald's. Ja, niemand kriegt den Burger sonst so schnell raus. Oder du bist der Kundenzentrierteste, das ist dein Friseur, der wo du seit 20 Jahren hingeht, da musst du nicht mal sagen, wie du deine Haare geschnitten haben möchtest. Und es ist schon passiert, gefühlt. Ja,
ja genau. Genau.
Und allerdings, jetzt hat sie, ach so, und das zweite Perspektive ist aus Kundenperspektive. Ich muss ja für irgendwas stehen. Ja, McDonald's hat ja ein ganz klares Footing. Die sagen nicht, unser Burger ist der Beste, weil da Trüffel drauf sind und das Fleisch aus Bio-Burger ist ja nicht der Fall. Ja, sondern wir gehen dorthin, weil es günstig
punktuell mal, und schnell ne? ist. Punktuell machen sie mal was.
Ja, also ich muss aus Kundenperspektive eben auch ganz klar für etwas stehen. Jetzt, genau. was sich verändert hat an diesen Value Disciplines, ist auch mal wieder Technologie. Ja. Dank Technologie ist es eben heute möglicherweise möglich, diese drei Value Disciplines doch zusammenzubringen. Jetzt können wir uns das Beispiel Amazon anschauen. Die haben ja hochgradig Operational Excellence. Ja. Dank digitaler Prozesse sind die und physische Prozesse bei der Delivery, ist ja der Wahnsinn, wie schnell und convenient ich ordern kann. Gleichzeitig gibt es was Besseres, gibt es einen besseren Store wie Amazon von der Technologie her und was ich da alles tun kann. Das ist schon eine Product Leadership Experience auch und gleichzeitig kennen die mich wahnsinnig gut.
Die Customer Intimacy.
Empfehlung, die ich da, genau, und das kriegen sie alles mit Technologie hin.
Ja, super.
Das verändert eben auch das Spiel, ne?
Ja, ja, super, super spannend. Ja. Freut mich total, dass du das, na klar, hätte mich jetzt auch überrascht, wenn du das Buch nicht kennen würdest, aber es hat mich total geflasht damals, ne? Es ist 30 Jahre her, ne? Ende der 90er kam das irgendwie raus, ja. Das Ding. Via Sema heißt er. Den müsste ich eigentlich auch mal hier oben bei meinen Strategiebüchern irgendwo stehen haben. Bestimmt, also das habe ich bestimmt nicht aussortiert.
Das ist aber immer noch ein hervorragendes Werk, oder? Weil die meisten Unternehmen verblüffenderweise können diese ganz einfache Makro-Positionierungsfrage heute immer noch nicht beantworten. Das ist eigentlich immer noch bei jedem Projekt, was ich starte, eines der wesentlichen Tools, was ich heute benutze. Für was steht ihr eigentlich? Macht diese Positionierung nach wie vor Sinn? Und für was steht vielleicht auch dieser Teilbereich?
Ja,
konkretes Beispiel. Ich arbeite, ein Kunde von mir ist gerade ein Biotech-Unternehmen, führend in seiner Branche weltweit. Steht ganz klar für Product Leadership. Und jetzt ist aber in Teilbereichen vielleicht anders. Ja? Wenn ich jetzt auf die Supply Chain Funktion schaue, ja? Stehen die immer noch für Product Leadership oder ist es eine Operational Excellence Function? Ja?
Ja,
das war eine ganz heiße Debatte, die ich erst letzte Woche zu genau diesem Thema habe, weil innerhalb des Konzerns kannst du dann wieder teilweise unterschiedliche Ausrichtungen von einzelnen Bereichen geben.
Ja, absolut. Also das ist ganz spannend. Das Buch heißt übrigens The Disciplines of Market Leaders. Ich habe es da oben stehen. Ja. Wirklich klasse Ding. Und es ist aus meiner Erfahrung, ich sehe es ja auch jetzt an meiner Firma, wir sind 20 Köpfe. So, jetzt haben wir eine ganz klare Positionierung, das ist Customer Intimacy. Ja, wir sind eine Agentur, wir machen ja Lead Generation und die organisieren, das ist unser Brot- und Butter-Geschäft, sagen wir, das ist unsere Cash-Cow. So, wenn du jetzt das ganz klar weißt, ja, wir wollen alles für unsere Klienten tun, dass die happy sind und die verstehen und nah an denen dran sein, dann ist das ja auch ein identitätsstiftendes Element. Das heißt, jeder übernimmt diese Value Discipline. Der das nicht übernimmt, der ist halt eben nicht mehr dabei, sagen wir es mal ein bisschen hart, drastisch. Und das schafft auch eine Identität für dich als Company, als Team, ne? Auch in der Außenwirkung, eine gewisse Glaubwürdigkeit, wenn du danach agierst. Ne? Also wir sagen immer, wir sind der Concierge unserer Klienten. Und dann haben wir auch diesen Slogan, Customer Satisfaction before Profit. Ich sage immer, wer macht nicht gerne Profit? Wir machen gerne so viel Profit, wie es nur eben geht. Aber wenn ich vor die Wahl gestellt werde in einer gewissen Situation, was ist mir jetzt wichtiger, mein Gewinn oder die Customer Satisfaction, wähle ich immer die Customer Satisfaction. Und das ist eben ein Charakteristikum eines Customer Intimacy orientierten Unternehmen. Das sind jetzt beispielsweise wir. Und da bin ich total bei dir. Ja, also diese klare Antwort für dich selbst musst du finden. Heißt nicht, dass wir nicht unsere Sachen effizient machen wollen. Heißt nicht, dass wir unsere Dienstleistung immer verbessern wollen. Ist auch klar. Müssen wir auch. Ne? Aber die eine Value-Disziplin steht ganz klar im Mittelpunkt und ist das Wichtigste für uns. Ne? Du, Stefan.
Das macht viel Sinn, ja.
Ja, genau. Stefan, kommen so langsam jetzt auf die Zielgerade. Eine Sache, die mir jetzt noch sehr am Herzen liegt, wenn ich dich jetzt schon mal hier habe, worüber ich mich so freue, ist, du arbeitest mit Konzernen, also mit den richtig dicken Tankern. Wie sieht das jetzt bei KMUs aus? Wie siehst du das im KMU-Umfeld? Weißt du, wenn ich jetzt auch die werden diese Fragestellungen haben, 100, 500, 1000 Mitarbeiter oder was auch immer, das sind jetzt keine Amazons, das sind keine BMWs, ne? Aber die sind teilweise auch in Weltmärkten unterwegs, die berühmten Hidden Champions. Was würdest du denen mitgeben aus deiner Erfahrung, aus deiner Expertise? Was würdest du so einem KMU-Geschäftsführer oder einem Unternehmer sagen? Das sind wirklich so jetzt die Do's and Don'ts zum Thema Innovation respektive digitale Transformation, was ja deine beiden Themen sind.
Ja, vielleicht das Grundmotto ist, glaube ich, das Wichtigste, weil das dann den Weg ebnet. Ja, und die zentrale Frage, die ich jedem Geschäftsführer stellen würde: Are you playing to win? Ja, are you playing to not losing? Und in Deutschland und in Europa spielen die meisten Unternehmen, they are playing to not losing. Sie wollen, sie versuchen, die aktuelle Situation, anders ausgedrückt, zu verteidigen und den Status quo. Und das ist nicht der Weg in die Zukunft. Ne? Und deswegen sehen wir, dass deutsche Unternehmen und europäische Unternehmen gerade auch also in zahllosen Industrien eben nicht mehr marktführend sind und dass dieser Kontinent so ein bisschen langsam hinten ansteht. Ne? Wir sind nicht mehr vorne. Ja? Wir sind nicht mehr, also vor uns ist Silicon Valley in den USA und China und so weiter. Insbesondere Deutschland vielleicht gerät immer weiter ins Hintertreffen. Und was man sieht auch ist, wie habe ich eigentlich fundamental mein Portfolio im Unternehmen dann aufgestellt? Und Playing to Win heißt, dass ich 10, vielleicht sogar 20% meiner Jahresumsätze in Innovation, in Veränderung einbringe. Ja? Dann bin ich sehr wahrscheinlich schneller wie der Markt. Ja? Dann habe ich sehr wahrscheinlich bessere Sachen, die härter differenziert sind, wo Kunden stärker anspringen. Bin ich zukunftsfähig und zukunftsbereit und habe die Zukunft selbst mitgestaltet. Der deutsche Durchschnitt und der europäische Durchschnitt sind etwa 2%. Der Umsätze werden Innovationen gesteckt und da darf man sich dann halt nicht wundern, wenn die Konsequenz halt ist, dass wir hinten dran sind in fast jeder Hinsicht. Das hier ist tatsächlich der alte Kontinent und das gilt leider für viele Firmen auch. Und das ist daher die fundamentale Frage: Playing to win or playing to avoid losing? Und wenn ich sage playing to win, wie stelle ich dann auch das Portfolio auf? Das ist die zentrale Frage, die ich jedem KMU mit auf den Weg geben würde. Sie haben Chancen. Es geht nicht um Größe. Gerade als KMU bist du wendiger. Das heißt, du bist nicht benachteiligt gegenüber Konzernen. Du
Agila.
musst diese Größe und diese Agilität nur schlau nutzen und dir überlegen, wo kann ich einen Unterschied machen? Und dann kannst du große Gewinne einfahren. Das heißt, du hast nicht weniger Chancen wie Konzerne. Das ist ein Missverständnis.
Obwohl ich weniger Mittel zur Verfügung habe als Konzerne?
Das ist richtig. Du hast viel weniger Mittel. Aber du kannst sie stärker konzentrieren. Du musst ja dann auch nicht um x Milliarden wachsen, sondern vielleicht nur um x Millionen oder
Ja,
Dutzend Millionen
ja.
oder 100 Millionen.
Ja,
Du
ja.
kannst dich stärker konzentrieren auf deine Nische. Die Frage ist, was ist denn prozentual investierst du dann? Bist du
Ja.
jemand, der am Schluss auch nicht richtig in Innovation investiert und deswegen 1, 2% dort reingibt? Tja.
Es geht natürlich zentral da auch um das Thema Mut, Stefan, würde ich sagen, ja. Habe ich den Mut to play to win, wie du so schön sagst? Und eben war ich fast versucht zu sagen, als du gesagt hast, unserem Kontinent geht es immer schlechter, war ich fast versucht zu sagen, uns geht's zu gut. Aber das ist, glaube ich, zu kurz gegriffen, weil den USA geht es ja auch gut im Prinzip. Das ist ja auch eine entwickelte Volkswirtschaft mit einem gewissen Wohlstandsniveau und man kann, glaube ich, nicht sagen, dass es den Leuten in Silicon Valley schlecht geht, ne? Jetzt rein mal vom Lebensstandard her. Also ist es wahrscheinlich ein kulturelles Thema auch, also diesen Hunger nach Weiterentwicklung, nach Wachstum, nach Exzellenz, sich den aufrechtzuerhalten und den auch immer wieder zu stimulieren. Was ist dazu deine Meinung?
Absolut. Und vielleicht müssen wir da auch gar nicht so weit schauen wie in die USA. Ich meine, ich bin ja in der Zwischenzeit in Zürich, in der Schweiz zu Hause.
Ach,
Die
das wusste
Schweiz
ich
ist
gar
jetzt
nicht.
auch
Ach
nicht
ja.
direkt, die Schweiz ist jetzt auch nicht direkt am Verhungern. Ganz im Gegenteil. Die Schweiz hat dramatisch höhere Einkommen, hat dramatisch mehr im Geldbeutel über. Der durchschnittliche Schweizer ist über 10-mal vermögender wie der durchschnittliche Deutsche. 10-mal, ja. Das heißt, es ist ein Unterschied von 1000%, ja. Und trotzdem ist die Schweiz eines der innovationsförderlichsten Länder. Sie sind Innovationsrankings in aller Regel in den Top 5, falls nicht sogar Top 1 weltweit. Das heißt, hier hat sich eine Volkswirtschaft anders eingestellt wie die Deutschen. Ne? Das heißt, es ist eine kulturelle Frage, ganz klar. Ja, in den USA traut man sich mehr, aber auch in der Schweiz traut man sich auch mehr. Man ist sich dessen bewusst, dass man sich nur mit Innovation differenzieren kann und investiert da von vorne bis hinten rein. Das startet daran, wie das Schweizer Bildungssystem, nämlich lebenslanges Lernen, nimmt man dort sehr ernst. Das haben wir in Deutschland eigentlich nicht, wenn man ehrlich ist. Gibt es ganz wenige Menschen, so wie du, die dann sagen, ja, ich mache nochmal einen Master und vielleicht nochmal einen, ja.
Ja, also ich sammle die nicht, aber ich bin schon auch ein großer Fan davon, ja, genau.
Genau. Und das beginnt beim Bildungssystem und geht dann weiter, wie Unternehmen investieren, was sie priorisieren, wie viel Geld sie für Innovation ausgeben, Weiterentwicklung. Ja. Und in Deutschland sind wir halt nicht mehr auf dem Level wettbewerbsfähig, muss man einfach so leider feststellen.
Ja, ja, und man hat natürlich auch die strukturelle Geschichte, ne? Also die Themen, die du jetzt ansprichst, die erinnern mich sehr, sehr stark an strukturelle Rahmenbedingungen, Entbürokratisierung, also diese Themen, die wir seit Jahren in Deutschland diskutieren und noch nicht so richtig im Griff haben, auch aus meiner Sicht. Aber gut, solange sie nicht alle jetzt in die Schweiz auswandern, was ich ja jetzt nicht hoffe, ich sitze ja hier im schönen Leipzig und bin an und für sich auch ganz zufrieden. Ich habe auch letztes Jahr gemerkt, Stefan, wir sind exorbitant bei der Blumenaranja gewachsen, wirklich exorbitant. Und das hatte auch damit zu tun, dass wir einfach gesagt haben, das kümmert uns jetzt nicht. Ja, das ganze Gejammer, diese ganze Untergangsstimmung, wir investieren antizyklisch und demzufolge haben wir diesen Mut aufgebracht und es hat sich auch gelohnt. Ja, das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da jetzt auch an gewissen Situationen da zu sitzen, wie das Karnickel vor der Schlange, ist eigentlich auch keine unternehmerische Einstellung, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Das macht eigentlich ein Unternehmer, sollte der eher nicht tun.
Ja.
Ja. Stefan, jetzt noch zu allerletzt. Jetzt kommt natürlich jetzt noch ein kleiner Werbeblock für dich. Das kann ich mir jetzt nicht verkneifen, weil das so super ist, was du da anzubieten hast und was du machst. Wenn man jetzt dieses Thema, also wenn man jetzt selber jetzt Geschäftsführer vom KMU ist, in der Managementposition ist und sagt, ich muss was tun, ich muss in diese Richtung, also diesen Trigger schon hat, aber die Frage ist, wie? Ich bräuchte da mal einen Mentor, einen Coach, einen Consultant an meiner Seite, der es auch international abbilden kann. Wie erreicht man dich denn am allerbesten?
Am einfachsten über meine oder unsere Webseite digitalleadership.com, dann einfach über Kontakten, dort findet man alle Kontaktmöglichkeiten, die man sich wünscht und wir sind da, wir begleiten Unternehmer, Unternehmende bis in hohe Management-Etagen in Großkonzernen bei diesen Kernfragen rund um Innovation, rund um Transformation, von einzelnen Workshops bis Coachings bis kompletten Großprojekten. Ne? Das ist das, was wir tun.
Super.
Wer sich einfach einlesen möchte und neugierig ist, es gibt ein wunderbares Buch mit dem Titel How to Create Innovation. Das ist in 5 Jahren Forschung entstanden mit 60 Leuten im Kern. Ist bei Wiley publiziert, ist aber auch in anderen Sprachen rausgekommen. Findet man bei Amazon How to Create Innovation.
Und wir haben ist von dir, ja? Da ist dein Buch.
Auf absolut, ich bin der Hauptautor davon.
Super.
Und auf unserer Webseite sind auch die ganzen Methodiken dazu veröffentlicht, die man sich anschauen kann. Das sind die sogenannten Unite-Modelle.
Perfekt. Alles klar, super. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst doch bitte gerne ein Like oder einen Kommentar. Kontaktiert auch mich gerne unter info@lessonstogrow.de. Wer weiß, vielleicht machen wir auch irgendwann was zusammen, Stefan. Das wäre ja auch mal schön. Wir haben ja schon die eine oder andere Initiative gemacht. Ich darf mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken für dieses tolle Gespräch, den tollen Austausch. Super spannend. Viele Gemeinsamkeiten, glaube ich, auch wieder entdeckt. Dir weiterhin alles Gute und bis demnächst.
Alles Gute, Armin.
Ciao, ciao. Einen
wunderbaren Tag euch. Tschüss.
Tschüss.